Micro Europa.
Sounds
moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute: Digitalisierung und Hörfunk. Am Mikrofon Ulrich Hägele. Die Studierenden der Medienwissenschaft haben die Möglichkeit, als Abschlussarbeit ein sogenanntes Werkstück abzugeben. Das heißt, eine praktische Arbeit in Form eines Films, einer Webdoku oder eines langen Hörfunkbeitrags. Ines Marschand hat kürzlich sehr erfolgreich ihren Master absolviert. Sie hatte sich für ein Hörfunkfeature als Werkstück für ihre Masterarbeit entschieden. Das Thema: Digitalisierung und Hörfunk. Brandaktuell also. Allen Unkenrufen zum Trotz erfreut sich der klassische, also lineare Hörfunk nach wie vor und seit fast 100 Jahren seines lebendigen Daseins. Natürlich auch hier auf der Wüstenwelle. Nach der jüngsten Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach hörten 2019 immerhin 36,51 Millionen Deutsche über 14 Jahren jeden Tag Hörfunk. Das sind schon ziemlich viele und die Tendenz ist nicht etwa fallend, sondern gleichbleibend. Allerdings verändert sich mit der Digitalisierung und der Entwicklung neuer Medien und Endgeräte die deutsche Medienlandschaft seit Jahren immer schneller. Podcasts, Musikstreaming-Dienste, YouTube und eine große Auswahl an Webdokus stellen eine Konkurrenz für das klassische Radio dar. Doch bedeutet das tatsächlich den Untergang des Radios und wie könnte die Zukunft des Hörfunks aussehen? Bevor es losgeht, Malakoff Kowalski mit How I Think of You.
After waking up, I think of you. No matter what I do, I think of you. And every single day, I think of you. And everyone I see, I think of you. And as I play the song, I think of you. No matter what I do, I think of you. Have you seen her, that girl? I want to go home. That girl, where is she now? I wanna tell you how I think of you. In every little thing, I think of you. And as you hear the song, I think of you. No matter what I do, I think of you. Have you seen her, that girl? I want to go home. That girl, where is she now?
Malakoff Kowalski mit How I Think of You. Ihr hört Radio Mikroeuropa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Noch stehen in den rund 38 Millionen Haushalten in Deutschland mindestens 100 Millionen analoge Hörfunkgeräte. Das ist eine ganz enorme Anzahl. Wir empfangen damit meist UKW-Sender. Die Mittelwelle gibt es bereits seit dem 1. Januar 2016 nicht mehr. Die Politik und viele Medienmacher, natürlich auch die Industrie, wollen nun auch die UKW-Sender abschalten. Die Schweiz etwa will schon 2022 vom UKW-Netz hin zum Digitalradio. Das bedeutet aber, dass alle alten Rundfunkgeräte mit einem Schlag nicht mehr funktionieren. Eine riesige Verschwendung und in Sachen Klimapolitik nicht gerade nachhaltig. In ihrem Feature Digitalisierung und Hörfunk ist Ines Marschand auch dieser Frage nachgegangen.
Um 9:29 Uhr. Grüß Gott, das war auch für die Polizei kein Normal.
Bayerns meiste Musik war der Arbeit, nur hier.
Eins Richtung Süden zwischen Öhendorf und Billstedt gab es einen Unfall.
Lineares Radio ist immer ein Kompromiss. Ich glaube, jetzt mit dem Internet sind wir in einer kompromisslosen Zeit.
Wenn man mir im Alter der Studenten heute gesagt hätte, das wird irgendwann selbstverständlich, hätte ich gesagt, wow, Science Fiction comes true. Aber genau das ist passiert.
Ich frage mich immer, was für eine Krise denn? Ist Radio in der Krise?
Das Internet bietet unendlich viele Möglichkeiten, sich jederzeit überall informieren oder unterhalten zu lassen. Spotify, Podcasts, YouTube, Netflix und vieles mehr. Wer schaltet da eigentlich noch das Radio ein, möchte man fragen. Das große Medienangebot stellt eine Konkurrenz dar. Und digitale Neuerungen bringen nicht immer nur Chancen mit sich. Doch bedeutet das gleich den Untergang des Hörfunks? Aber eins nach dem anderen. Hallo, mein Name ist Ines Marschand und ich möchte herausfinden, wie sich Radio in Zukunft entwickeln wird. Um Antworten zu finden, begebe ich mich auf eine Reise durch die Radiolandschaft. Ich möchte wissen, wo das deutsche Radio gerade steht, wo es hingeht und auch ein wenig darüber, wo es herkommt.
Es gibt nichts Einfacheres als ein klassisches Radiogerät. An, aus, ein paar Senderstationen und man muss nichts mehr tun und kriegt einfach alles frei Haus geliefert. Das ist auch, glaube ich, immer noch der Grund, warum viele Leute Radio hören.
Sandra Müller ist freischaffende Hörfunkjournalistin in Tübingen. In den 90er Jahren entdeckte sie ihre Leidenschaft für das Radio. Heute arbeitet sie als Reporterin, Redakteurin und Moderatorin für SWR 4 und bietet Seminare und Workshops zum Thema Hörfunk an. Die Einfachheit des Radios, von der sie hier spricht, scheint das Gegenteil der heutigen Medienlandschaft zu sein. Das Angebot steigt zunehmend ins Unermessliche.
Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Gratitude Daily, deinem Podcast für mehr Lebensfreude, Bewusstsein und Gelassenheit.
Hör jetzt nur noch, was du hören willst. Mit dieser hast du die ganze Welt der Musik immer dabei.
Krimis, Romane, Klassiker und vieles mehr. Erlebe die besten Hörbücher und Hörspiele und höre so viele Original-Podcasts, wie du willst.
Nicht nur das Angebot hat sich verändert. Nach wie vor hören die Deutschen zwar gerne Radio. Das zeigen auch die aktuellen Zahlen. Doch durch den technischen Fortschritt verändert sich vieles. Auch unser Konsumverhalten. Wir sind viel unterwegs. Immer mit dabei das Smartphone. Ein Gerät, mit dem wir längst nicht mehr bloß telefonieren. Wir lesen Nachrichten darauf und schauen Videos, hören maßgefertigte Playlists und unsere liebsten Podcasts. All das ist möglich, wann immer wir wollen, wo auch immer wir sind.
Grund für diese Mobilität ist auch der fortschreitende Ausbau des mobilen Internets. Mobilfunkstandards wie LTE, kurz für Long-Term Evolution, werden immer weiter ausgebaut. So können größere Datenmengen von unterwegs versendet und empfangen werden. Zudem gibt es immer mehr WLAN-Möglichkeiten im öffentlichen Raum oder auch in Bus und Bahn.
Christian Schröter ist seit 30 Jahren beim Radio. Er arbeitet als Redakteur und Referent für Medienforschung für den SWR. Dort ist er unter anderem mitverantwortlich für Studien im Bereich der Hörfunknutzung. Ich habe ihn in seinem Büro in Stuttgart-Degerloch besucht.
Die Mobilnutzung in Deutschland ist tatsächlich so, dass 3/4 der Deutschen auch jetzt nicht permanent am Internet hängen, aber die sagen, immer wieder nutzen wir das Internet auch in einer mobilen Situation unterwegs, also außerhalb der eigenen vier Wände. Das wird auch nach wie vor zunehmen und das ist auch nachgefragt.
Auch die Unabhängigkeit von Sendezeiten und linearen Programmen verändern die Hörpraxis. Der Schweizer Dominik Born war bis 2018 Leiter des Bereichs Innovation beim Schweizer Radio und Fernsehen. Dort konnte er zwar einige Neuheiten einführen, stieß aber irgendwann an strukturelle Grenzen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Heute berät er verschiedenste Firmen und Branchen im Innovationsmanagement. Für das Radio hat er noch immer große Visionen. Im Podcast Freitagsspitzen spricht er mit dem Journalisten Stefan Schreier über die Probleme des Radios in der heutigen Zeit.
Lineares Radio ist immer ein Kompromiss. Ich muss mir überlegen, was ich dir zu einer gewissen Zeit bringe. Und ich glaube, jetzt mit dem Internet sind wir in einer kompromisslosen Zeit. Also das heißt, die Leute haben nicht mehr Bock, die Musik, die ich mir überlege, die ich dir vorspiele. Gibt's vielleicht Leute, die das dann mögen, aber vielleicht passt es für dich gerade nicht. Das heißt, die Leute haben nach wie vor Bock auf Audio, aber nicht auf diesen Kompromiss. Man kann jetzt die Augen zumachen und sagen, das Schiff läuft schon voll, aber dann trinken wir es halt aus. Kann man schon auch machen, aber grundsätzlich Radio, das klassisch lineare Radio, ja, wurde auch da vom Internet überholt, von dieser Möglichkeit der Individualisierung wurde es überholt.
Individualität spielt in der heutigen Gesellschaft eine große Rolle. Man möchte selbst darüber entscheiden, was, wann, wo und wie gehört wird.
Kiron Patka ist promovierter Medienwissenschaftler mit Schwerpunkt Radio und war viele Jahre als Tontechniker beim SWR tätig. In seinem Büro an der Universität Tübingen spricht er mit mir über das Phänomen der Krise.
Ich frage mich immer, was für eine Krise denn? Ist Radio in der Krise? Ich höre es ja öfter, dass Radio in der Krise geredet wird. Und zwar auch von Kollegen hier, die sagen, wer hört denn schon noch Radio? Und immer wenn ich dann doch wieder auf Zahlen gucke, stelle ich fest, naja, dass es eben ein gleichbleibender, stabiler Wert ist über die letzten Jahrzehnte. Und das finde ich schon faszinierend. Wo kommt diese Diskrepanz her? Vielleicht ist die Rede von der Krise auch eine, die vor allem in Deutschland stattfindet und in anderen Ländern nicht. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich habe mich letztes Jahr mit einer Kollegin aus Belgien unterhalten, die gesagt hat, bei Ihnen boomt auch an der Universität das Radioangebot, die Nachfrage nach Radiokursen. Boom total. Also die reden nicht darüber, dass Radio irgendwie vor dem Aus steht, wenn dann Fernsehen.
Dennoch, die Medien- und Radiolandschaft ist im Wandel. Oder war sie es immer schon?
Schon in seiner Entstehungsphase prägten Veränderungen das Radio. Am 29. Oktober 1923 nahm der Deutsche Rundfunk den Sendebetrieb auf.
Schon das war ein Effekt von ganz vielen Veränderungen und Wandlungen, denn Radio gab es vorher ja auch schon. Ab da war es nur irgendwie so offiziell das, was die Reichsrundfunkgesellschaft oder damals hieß es noch anders, als Radio definiert hat. Das war der offizielle Rundfunk und das wird immer als Startschuss genommen. Aber davor gab es ja auch schon Formen von Übertragungen, auch die sich an die Öffentlichkeit gewandt haben, Musikübertragungen.
Im weiteren Verlauf der Geschichte wandelte sich das Radio noch viele Male. Während des Dritten Reichs wurde der Hörfunk durch Joseph Goebbels zum Propagandamedium für den Nationalsozialismus. Das Ende des NS-Regimes und die Aufteilung Deutschlands in Besatzungszonen verwandelte die Radiolandschaft in der Nachkriegszeit erneut. Erst 1984 wurde das noch heute bestehende duale Rundfunksystem eingeführt, das sowohl öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten als auch private Radiosender vorsieht.
Das waren schon alles Veränderungsprozesse, die damals stattgefunden haben. Und da sind wir nur im deutschen Rundfunk.
In den letzten 60 Jahren hat sich die Technologie mit großen Schritten weiterentwickelt. Das wird besonders am Beispiel des Smartphones deutlich. Was früher nur ein Mobiltelefon war, ist heute ein kleiner Computer, der in die Hosentasche passt. Möglich wurde diese digitale Innovation durch die große Entwicklung kleinster Mikrochips. Sie haben nicht nur eine große Rechenleistung, sondern bieten auch Platz für riesige Datenmengen. Mit dem technologischen Fortschritt ist auch eine neue Art der Kommunikation entstanden.
Bei der Tübinger Mediendozentur 2019 sprach Ranga Yogeshwar über eben diesen Fortschritt. Der Physiker ist allseits bekannt als Wissenschaftsjournalist und Moderator von Wissenssendungen.
Wenn man mir im Alter der Studenten heute gesagt hätte, das wird irgendwann selbstverständlich, hätte ich gesagt, wow, Science Fiction comes true. Aber genau das ist passiert.
Aber was bedeutet das für den Hörfunk?
Das Radio hat sich die Digitalisierung zunutze gemacht. Seit Ende der 90er Jahre bieten Radiosender auf ihren Websites Livestreams an. Dort sind viele auch mit Audio-on-Demand-Angeboten und Podcasts vertreten. Über Radio-Apps können außerdem zahlreiche Radiosender auf der ganzen Welt empfangen werden.
Es führt auch dazu, dass Radio sich immer wieder die Frage stellen muss, machen wir noch alles richtig? Unter anderem eben ist ein Effekt der Entwicklung der letzten 10 Jahre, dass Radio sich ganz stark damit auseinandergesetzt hat, wie gut Geschichten erzählt werden. Storytelling im Radio ist ein Riesenthema, dank dem Podcast-Hype der letzten Jahre. Und das sind Veränderungen, mit denen sich Radio natürlich immer beschäftigen muss, für die es gestellt ist. Aber es, ja, jedes Medium steht permanent vor Herausforderungen, die es meistern muss.
Auf meiner Reise durch die Radiolandschaft stelle ich mir auch die Frage, wie Radiosender bisher mit der Digitalisierung umgegangen sind.
Im Jahr 1993 wurden sogenannte nicht kommerzielle Lizenznehmer im Landesmediengesetz von Baden-Württemberg verankert. Seitdem dürfen neben öffentlich-rechtlichen und privaten Radiosendern auch freie Radios Sendelizenzen erhalten.
Ich treffe Chris Wohlwill bei der Wüstenwelle, dem freien Radio für den Raum Tübingen, Reutlingen und Rottenburg. Im Studio erzählt mir der langjährige Mitarbeiter, was die Welle ausmacht und was sich für sie in den letzten Jahren verändert hat.
Zusammengefasst ist eigentlich das Gleiche, was im Englischen Community Radio ist. Also ein Radio für die Gesellschaft vor Ort, und zwar für eigentlich alle aus der Gesellschaft, die jetzt keine rassistischen, sexistischen oder sonst wie menschenfeindlichen Ideologien vertreten oder Inhalte mitbringen. Die sind hier willkommen, sollen sich hier treffen, sollen hier gemeinsam Radio für ihre Freunde und Freundinnen und Nachbarinnen und Nachbarn machen.
Freie Radios in Deutschland sind in den meisten Fällen nicht auf Gewinn ausgelegt. Sie sehen sich als Bürgermedium, in dem Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft zusammenkommen, um gemeinsam Radio zu machen. Die Digitalisierung bringt ihnen viele Vorteile.
Weil halt Menschen mit viel, viel weniger Vorkenntnissen in der Lage sind, Dinge zu tun, die vorher total schwierig waren und sie relativ professionell zu tun. Die Geräte sind kleiner geworden, die sind mobil geworden. Man kann viel mehr unterwegs Sachen aufnehmen in einer vernünftigen Qualität und so. Die Geräte sind viel günstiger geworden. Das heißt, die Menge an Schnittplätzen, die wir jetzt haben, sich vor 20 Jahren zu leisten, wäre völlig illusorisch gewesen. Das Radio und die Sendungsmachenden hier können Dinge tun, die vorher nur die Großen in Anführungsstrichen tun konnten.
Auch bei den privaten Radiosendern hat sich einiges getan. Um mehr darüber zu erfahren, besuche ich den Sender Neckar-App Live in Reutlingen. Dort spreche ich mit Programmchef Christian Philipp. Er erzählt, wie das eigene Sendegebiet ihnen manchmal einen Strich durch die Rechnung macht und wie sie dabei digitale Möglichkeiten nutzen.
Du mietest eine Wohnung und die Wohnung gehört dir nicht und du musst die Räume so nehmen, wie sie sind. Du darfst sie nicht umändern, du darfst deine Möbel reinstellen, du darfst streichen, aber du darfst nicht Wände einreißen. So ist es auch mit Sendegebieten. Wir haben, als wir die Lizenz bekommen haben, das Sendegebiet innerhalb von Baden-Württemberg bekommen mit diesen 3 Landkreisen. Die Frequenzen in ihrer Stärke sind einfach vorgegeben, da lässt sich nicht rütteln. Das Problem ist, das Sendegebiet ist halt so konstruiert, dass du in einigen Bereichen uns nicht über UKW hören kannst. Ja, da gibt es die Schwäbische Alb, da gibt es dann Löcher.
Um dennoch viele Hörer in solchen Löchern, aber auch weltweit erreichen zu können, bietet Neckar-App Live auch eine App an.
Wir haben lange Zeit uns nur anbieten lassen an anderen App-Vertreibern, also Radio Player und Radio.de, TuneIn und so weiter, wo wir dann auch einer von vielen waren. Aber wir haben gesagt, nein, wir wollen eine eigene App machen, damit die Leute uns leichter finden, dass wir hier auch weiteren Content verbreiten können. Die App ist Bestandteil unseres gesamten multimedialen Konzepts gewesen, wird jetzt schon relativ gut angenommen.
Der Radiosender betreibt außerdem mehrere Webstreams. So kann man ihrem Programm von überall aus folgen. Um den jeweils individuellen Geschmack seiner Hörer zu treffen, bietet Neckar-App Live neben dem linearen Live-Programm einen Rockkanal, einen 80er-Kanal und einen Alternative-Kanal an.
Die Klickraten sorgen auch dafür, die zählen ja auch zu den Hörerzahlen, dass wir natürlich noch mehr Hörerzahlen bekommen. Das ist für uns elementar, dass die Hörerzahlen passen, weil sonst zu wenig Geld reinkommt und als Privatunternehmen lebt man von diesem Geld.
Ob öffentlich-rechtlich, kommerziell oder frei, für die Sender haben sich bisher sowohl Herausforderungen als auch Chancen ergeben. Doch auch die Arbeit der Hörfunkjournalisten hat sich stark verändert. Der technische Fortschritt hat dort viele Aufgaben vereinfacht. Sandra Müller, die wir bereits kennengelernt haben, erinnert sich an ihre Anfänge beim Radio in den 90er Jahren.
Wenn ich heute drüber rede, denke ich, oh, wie absurd, es klingt, als wäre es irgendwie aus Urzeiten, Steinzeit und so. Ich habe ja auch noch mit Bandmaschine schneiden gelernt, mit vorwärts-rückwärts drehen und gute Nacht, sagt das Band. Es ist wirklich krass, wenn ich da heute drüber rede, weil es so anders ist, was vor allem das Tempo der Arbeit angeht. Ich bin mit einem Kassettenrekorder zur Aufnahme gegangen und wenn ich nach Hause kam, dann musste ich die O-Töne ja, die Aufnahmen erstmal einspielen. Und zwar in Echtzeit. Wenn ich 20 Minuten Material aufgenommen habe, dann muss ich 20 Minuten aufnehmen. Dann habe ich da dabei gesessen und habe das alles nochmal mit angehört und habe erstmal Notizen gemacht. Und dann, wenn ich das geschnitten habe, auf der Bandmaschine richtig mit anfassen und Material. Das war ja ein eigener Raum, in dem konnte ich eigentlich auch außer schneiden und dieses Material bearbeiten nichts machen. Also ich konnte nicht gleichzeitig noch nebenher Dinge nachrecherchieren, zusätzlich klären oder was weiß ich, das ging ja gar nicht. Und dann ist man zurück und hat an der Schreibmaschine den Text getippt. Also man merkt schon an der Art, wie ich das beschreibe, das war ja alles ein sehr viel langgezogener Prozess und vieles von dem, was ich damals, wofür ich einen ganzen Tag gebraucht habe, das geht heute und muss deshalb auch gehen in wenigen Stunden.
Heute kann Sandra Müller ihre digitale Aufnahme in wenigen Sekunden auf den Computer laden und sie sofort bearbeiten. Wenn sie dabei einen falschen Schnitt setzt, ist das nicht weiter schlimm. Sie kann jeden Arbeitsschritt mit einem Klick rückgängig machen. Früher war das nicht so leicht.
Wenn man an der Bandmaschine schneidet und die Schere ansetzt und dann feststellt, oh, ich habe das T abgeschnitten, dann geht man den Schnipsel suchen, um das T da wieder hinzukleben oder spielt nochmal neu von der Kassette auf das Band ein. Also man hat da eine ganz andere Herangehensweise, auch eine sehr viel, wie soll ich das sagen, vielleicht vorläufigere, spielerischere, ausprobierende als früher.
Sandra Müller sieht darin einen Zwiespalt. Einerseits kann sie dank digitaler Möglichkeiten heute schneller und unbesorgter arbeiten. Andererseits erkennt sie auch die Versuchung, sich bei dem schnellen Arbeitstempo nicht mehr ausführlich mit einem Thema auseinanderzusetzen.
Manchmal finde ich es fast schade, dass man nicht zurückkommt und erstmal nochmal 20 Minuten, 30 Minuten in Ruhe anhört. So, was ist mir vielleicht vor Ort entgangen? Was habe ich noch gar nicht ganz erfasst? Das hat man oft erst gemerkt, wenn man das dann so lange angehört hat. Es ist nicht so, dass ich mich zurückzähne nach den alten Zeiten. Um Gottes Willen, dafür bin ich ein viel zu moderner und digital lebender Mensch. Aber ich sehe schon auch, dass die Digitalität an manchen Stellen da komische Auswirkungen hat, die ich nicht immer begrüße und die schwer in den Griff zu kriegen sind.
Auch die fertigen Beiträge klingen heute anders als vor 20 Jahren.
Ich habe mal auf meiner Internetseite für meinen Blog eine Serie gestartet. Leute sollten ihre Erstlingswerke veröffentlichen, Kollegen, um zu zeigen, okay, wie war das eigentlich damals und wie ist das heute? Und da war auch mein eigener Erstling dabei aus dem Jahr 92. Ich müsste es nochmal nachschauen. Und bin ich selber erschrocken, wie langsam die Töne sind, wie langatmig aus unserer heutigen Wahrnehmung. Und da merkt man einfach, dass sich quasi zusammen mit den digitalen Möglichkeiten die Ästhetik geändert hat. Und auch die Hörgewohnheit. Heute würde man das nicht mehr angenehm finden. Aber das ist bei Filmen ja nicht anders. Ja, klar. Und da verändert sich dann durch die Digitalität auf jeden Fall was.
Mit der Arbeit der Hörfunkjournalisten haben sich ganze Personalstrukturen gewandelt. Davon weiß auch Daniela Remus zu berichten. Sie ist freie Wissenschafts- und Rundfunkjournalistin, lebt in Hamburg und arbeitet vor allem für NDR und den Deutschlandfunk. Ich habe sie am Telefon interviewt.
Damals war das sehr einfach. Ich konnte mich wirklich noch viel stärker auf den Inhalt konzentrieren. Natürlich musste man immer schon darauf achten, wenn man mit dem Aufnahmegerät losgegangen ist, steuere ich das jetzt richtig aus? Also diese ganzen technischen Sachen musste man schon mit bedenken. Aber hinterher konnte ich mich dann einfach nur auf den Inhalt konzentrieren und bin dann mit meinen fertigen Aufnahmen, mit meinem Transkript zur Anstalt gegangen, habe das einem Techniker hingelegt und habe ihm gesagt, bitte schneide, oder einer Technikerin, bitte schneide ab da und da, so und so, ich möchte gern diesen O-Ton haben. Und dann hat der oder die Technikerin mir das dann eben halt auch alles schön gemacht.
Heute muss Daniela Remus sich größtenteils selbst um die Technik kümmern. Vor circa 20 Jahren sah sich ihr Hauptarbeitgeber, der NDR, gezwungen, Techniker einzusparen. Sie werden seitdem nur noch für größere Produktionen eingesetzt.
Ich muss ganz klar sagen, weil ich aber ja auch noch mit dieser luxuriösen Situation sozusagen meine Anfänge erlebt habe, dass man immer sich auf jemanden verlassen kann, der wirklich eine extrem gute Ausbildung hatte. Die waren ja alle da in Nürnberg auf dieser Technikschule. Die konnten einfach Sachen, die ich nicht kann. Und selbst wenn ich mich noch so sehr anstrenge und wenn ich mit meinen Kollegen spreche, ist es ganz genauso, dass die alle sagen, die Qualität, die wir abliefern können, ist eigentlich schlechter geworden.
Laut einer Studie des Bayerischen Rundfunks hielten im Jahr 2016 82% der Bevölkerung die öffentlich-rechtlichen Radiosender für glaubwürdig.
Meine Beobachtung ist, dass das Label NDR, BR, Deutschlandfunk, was auch immer, für die Generation 40 oder 45 plus ein Qualitätslabel ist. Und wenn die Infos zu einer bestimmten Situation, Diskussion, politischen Thema haben wollen, dann gehen die auf die Seiten und gucken, was bieten die mir dazu an. Und die hören sich dann auch zielgerichtet Beiträge an und sagen, aha, Deutschlandfunk bringt was zum Thema Organspende, das ist für mich interessant. Weil ich auch davon ausgehen kann, der, die Journalistin hat das sauber recherchiert und kennt sich damit aus und so weiter. Bei der Generation darunter ist meine persönliche Beobachtung und Einschätzung, dass das für die überhaupt gar kein Qualitätsmerkmal ist. Und wenn die sich über ein Thema informieren wollen, dann machen die das nicht zielgerichtet unter diesen Labeln, sondern die gucken bei Facebook oder was weiß ich. Also die sind ganz anders unterwegs.
Durch das Internet verbreiten sich Nachrichten in Sekundenschnelle über den gesamten Globus.
Das Image des Hörfunks war ganz lange: Wir sind das schnellste Medium. Ich stehe irgendwo zur Not mit dem Telefon, werde ich reingeschaltet ins Studio und kann berichten. Ich sehe den Autounfall, ich beobachte, wie das Flugzeug abstürzt. Und dieses Alleinstellungsmerkmal ist natürlich verschwunden. Und jetzt muss der Hörfunk sich gegen die ganze Berichterstattung im Internet auch durchsetzen.
Doch Internet und Social Media sind nicht nur Konkurrenz für den Hörfunk. Für Journalisten und Sender können sie auch sehr hilfreich sein. Lea Wolz ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Dort ist sie für den Studiengang Digitale Kommunikation zuständig. Zuvor war sie 8 Jahre lang als Journalistin in der Online-Redaktion des Sterns tätig. Daher weiß sie um die Bedeutung von Social Media für Journalisten. Ich treffe sie an der Universität Tübingen, wo sie ein Seminar gibt.
Man kommt da nicht drum rum, sagen wir es ganz einfach so. Es ist ja auch irgendwo so ein bisschen ein Marktplatz, wo geredet wird und wo man einfach schauen kann, welche Themen sind auch virulent, was ist vielleicht gerade interessant. Ich habe TweetDeck eingerichtet, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das Tool, mit dem man den Twitter-Nachrichtenstrom dann eben auch sortieren kann für sich und verschiedene Kategorien anlegen kann, die ich natürlich beobachte, wenn ich irgendwie am Schreibtisch sitze und was mache. Dann schaue ich mir Twitter an und schaue, über was wird da irgendwie diskutiert, was sind gerade die Top-Themen, das zu beobachten und als eine Themenquelle mit aufzugreifen, ist durchaus sinnvoll.
Über soziale Medien wie Facebook, Twitter oder Instagram können Journalisten auch auf ihre Themen aufmerksam machen.
Für mich ist es auch wirklich in der Praxis ganz relevant, wenn ich Protagonisten suche. Also ist es zusätzlich auch noch eine Möglichkeit, wenn man über Twitter vielleicht jemand erreichen will schnell oder sagt, ich brauche jemand, entweder weil es eine Live-Berichterstattung vor Ort ist oder ich brauche vielleicht einen Wissenschaftler, den ich schnell erreichen muss. Dann kann ich den, wenn er einen Account hat, auch antwittern, kann ihn bitten, dass er mir folgt und ihm dann eine Privatnachricht schicken. Das ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit. Man kommt da viel schneller dran.
Die Nutzung digitaler Tools ist aus dem Alltag von Journalisten nicht mehr wegzudenken. Schon in der Ausbildung werden angehende Radiomacher in verschiedensten Bereichen fit gemacht.
Doris Steinbeißer ist beim SWR für den Bereich Ausbildung und Volontariate zuständig. Zugeschaltet aus dem Studio in Ludwigshafen erklärt sie mir, was sich in den letzten Jahren verändert hat.
Ein Hörfunkvolontariat, das gibt es schon ganz lange nicht mehr. Also es gab ganz früher wirklich getrennte Volontariate, da gab es online noch nicht, also so lange ist es schon her. Da hat man gezielt ein Fernsehvolontariat oder ein Radiovolontariat gemacht. Seitdem es Online-Redaktionen gibt und eben auch der SWR immer mehr multimedial arbeitet, seitdem wurde auch sukzessive die Ausbildung immer mehr dahingehend verändert, dass eben alle verschiedenen Medien, die man dann auch im Berufsalltag hat, mit Workshops und vertiefend Stationen dann auch beackert werden in den 18 Monaten.
Die Ausbildung zum Rundfunkjournalisten ist also schon seit längerem trimedial. Das bedeutet, die Volontäre und Volontärinnen werden in den drei Bereichen Fernsehen, Hörfunk und Online ausgebildet. Regelmäßig werden neue digitale Tools und Trends in das Lehrprogramm aufgenommen.
Wir kriegen nach jeder Station eine Rückmeldung und nach jedem Workshop sowohl von den Volontärinnen, Volontären als auch von den Redaktionen und sind da relativ gut auf dem Laufenden, wo die Entwicklung ist. Und in den Workshops sind aber auch immer wieder, gerade im Online-Workshop, der viele Wochen dauert, externe, da die einfach von anderen Medien, von anderen, aus anderen Zusammenhängen kommen und auch neueste Entwicklungen auf diesen Ebenen den Volontären dann rüberbringen.
Geht es um die Verbreitung eigener Inhalte über soziale Medien, müssen Radiomacher einiges bedenken.
Es gibt so viele Möglichkeiten inzwischen und so viele Wege, Nachrichten, Inhalte, Audios an die Ohren zu bringen und auszuspielen, dass man sich halt immer überlegen muss, welcher davon ist es denn wert, sich die Mühe zu machen. Das ist ja immer so eine Illusion. Die Digitalität und die digitalen Möglichkeiten, die gaukeln einem immer vor. Ja, ist alles easy. Ja, jeder einzelne Weg ist easy. Aber um den dann gut funktionieren zu machen, bequem zu machen, nutzbar zu machen, zu bestücken, müssen ganz viele Leute an ganz vielen Stellen bestimmte Dinge beachten. Und wenn man halt dann sagt, ich mache 15 verschiedene Wege auf, dann führt das auch ins Chaos. Und das sind manchmal die Nachteile davon, in Anführungsstrichen, aber das sind ja eher unternehmerische Überlegungen. Und die ändern sich auch oft sehr schnell. Die digitale Welt ist halt sehr, sehr, sehr beschleunigt. In der einen Sitzung heißt es noch, Facebook ist der beste Weg, Inhalte an die Leute zu bringen und 2 Jahre später ist alles ganz anders und schon wieder ein neuer Kanal da. Und insofern ist es natürlich schon manchmal auch anstrengend, das will ich nicht bestreiten. Ich bin jemand, der großen Spaß hat, neue Formate, Formen und Wege auszuprobieren, aber manchmal ist es auch, man kriegt gar keine Luft mehr, keinen Atem von einem zum nächsten. Das ist ein Nachteil, würde ich sagen.
Neckaralb-Live-Programmchef Christian Philipp hingegen kann den sozialen Netzwerken viel Gutes abgewinnen. Seit der Sender vor 3 Jahren an den Start ging, spielen auch Facebook und Instagram eine große Rolle.
Wir zeigen den Menschen, die uns nicht kennen, die vielleicht im Social-Media-Bereich unterwegs sind, was wir alles machen, wie wir aussehen, dass wir sympathische Menschen sind, bodenständig, greifbar, dass wir auch jeden Scheiß mitmachen, dass wir über die Region Bescheid wissen. Also wir nutzen diese Ausspielkanäle zusätzlich, um Werbung für uns zu machen. Und wir merken einfach, dass wenn wir kleine Videos machen über uns, wenn wir kleine Aktionen machen, dass die Leute einfach darauf eingehen und anspringen und das teilen. Und dieses Teilen natürlich, dieser Ketteneffekt entsteht, dass andere Leute auf uns auch aufmerksam machen.
Auf lange Sicht will der Sender auch auf YouTube vertreten sein. Dort sollen dann Videos zu aktuellen Veranstaltungen wie Open Airs oder auch längere Interviews mit Gästen abrufbar sein.
Das Crossmediale spielt ja bei unserem Mutterkonzern Schwäbisch Media in Ravensburg eine große Rolle und das spiegelt sich natürlich bei uns dann auch wieder.
Schwäbisch Media ist ein Verlag, in dem unter anderem die Schwäbische Zeitung erscheint. Seit einigen Jahren werden zahlreiche private Radiosender von Verlagshäusern betrieben.
Kommen wir von den Redaktionen zurück zu den Empfangswegen des Radios. Seit vielen Jahren wird ein Umstieg von UKW auf das Digitalradio DAB oder DAB Plus diskutiert. Nicht alle sind von dessen Erfolg überzeugt.
Die traditionelle terrestrische Ausstrahlung über UKW-Wellen funktioniert nur innerhalb eines begrenzten Sendegebiets. In ihm kann der jeweilige Sender allerdings von fast überall empfangen werden. Um Klang- und Empfangsqualität zu verbessern, plante man seit Ende der 80er Jahre die digitale Verbreitung von Radio, DAB. Dieses Digital Audio Broadcast kann zwar über weite Strecken empfangen werden, doch Barrieren wie Hochhäuser können den Empfang beeinträchtigen. Als erstes Land hat Norwegen 2017 das Radionetz von UKW auf DAB umgestellt.
Mitte der 90er Jahre sogar eine der ersten oder die erste Studie konnte ich mitverantworten, wo es um die Bedeutung von DAB in Baden-Württemberg ging. Da haben wir mal erhoben den Bedarf, kennen Sie DAB? Die meisten kannten DAB nicht, die dachten, DAB heißt Dortmunder Aktienbrauerei, DAB, und haben das gar nicht gewusst, dass das eine Abkürzung ist für Digital Audio Broadcast. Die Grundidee ist, dass man, wenn man da Frequenzen nochmal bündelt, das anders technisch konfiguriert, kann sowas entstehen wie ein Gewinn, so eine Art, man nennt das dann digitale Dividende, die dann rausspringen kann und damit kann man andere Sachen finanzieren. Technisch wird das vorgehalten, aber oft ist es so, dass Menschen auch zwar wissen, dass es diese Technik gibt, aber sie sind ja nicht gezwungen, die zu nutzen. Ja, und insofern, solange es ein funktionierendes anderes System gibt, glaube ich, dass eine Zeit lang das wirklich auch parallel betrieben wird und das macht meiner Meinung nach auch Sinn.
Von Seiten der Politik gab und gibt es in Deutschland noch immer Überlegungen, UKW auf Dauer abzuschalten und auf DAB umzusteigen.
So ein richtiges Abschalten wird es da erstmal nicht geben, weil sich das auch sehr bewährt hat. Und UKW ist kleinkammeriger, hat nicht diese große Reichweite, aber ist in einer sehr guten Qualität.
DAB Plus ist mit Kosten verbunden. Wir sind noch nicht bei DAB Plus, weil es unseren kleinen Sender einfach viel kostet. DAB Plus ist ein Großprojekt. Wenn du da rein willst, brauchst du deine entsprechenden Räume, du brauchst deine entsprechenden Möglichkeiten, du musst dich da reinkaufen und dann musst du es natürlich auch bewerben, dass man dich hört. Das ist Zukunftsmusik. Wir werden auch in DAB Plus reingehen, wobei es jetzt ja wieder Diskussionen gibt, dass DAB Plus eine Sackgasse ist, dass es wieder andere Verbreitungswege geben wird und DAB Plus eigentlich wieder am Absterben ist. Wir sind noch nicht drin, aus Kostengründen ganz einfach.
Die LFK, die Landesanstalt für Kommunikation in Baden-Württemberg, ist für die Lizenzvergabe und Aufsicht privater Radiosender zuständig. Sie wahrt deren Rechte, sorgt aber auch dafür, dass sie ihre Pflichten einhalten.
Wenn es jetzt den UKW-Bereich abschafft, die großen Sender wie der SWR, die öffentlich-rechtlichen oder die großen privaten dann nur überleben können und die kleinen sich das nicht leisten können, dann greift er ja in dieses duale Rundfunksystem ein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, solange das DAB-Plus-Netz nicht auch finanziell unterstützt wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass man da ein komplettes UKW abschafft. Kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Was wir als Freie Radios sagen, ist, dass es für uns extrem wichtig ist, dass wir eben nicht nur ein Internetradio sind oder ein YouTube-Kanal, sondern dass Menschen zu uns kommen, weil sie auch wissen, die Leute, die Themen interessieren in der Region und die Leute, die sie kennen, können ihre Sendungen hören im richtigen Radio. Auf der Stereoanlage, in der Küche mit dem Küchenradio, auf dem Weg zur Arbeit im Auto. Deswegen halten wir es für extrem wichtig, dass auch freie Radios als Bürgermedien immer auf allen Hauptverbreitungskanälen zur Verfügung stehen. Also das heißt, jetzt aktuell hieße das UKW, DAB+, Kabel, Internet.
Oh, das ist ja eine Riesendiskussion. Ich persönlich glaube, dass DAB und DAB+ jetzt keine Zukunft mehr haben. Es ist vorbei. Man hat den Zeitpunkt verpasst, ein gutes digitales Sendenetz aufzubauen. Lange Zeit, eben noch bevor das Internet so mächtig war, wie es jetzt ist, konnte man ja plausibel erklären, was an DAB und DAB Plus so toll ist, dass es Zusatzinformationen anbietet. Ganz klasse. Hätte man es da geschafft, es gleich gut auszurollen, dann hätte man dafür auch User gefunden. Jetzt ist es so, dass ich mich wundere, also all die Argumente, mit denen für DAB und DAB Plus geworben wird, da denke ich mir mal, ja okay, wie soll man das denn einem normalen Nutzer erklären, der sagt, das habe ich doch alles im Internet. Was soll das sein? Ich glaube, man reitet ein totes Pferd. Das ist vorbei.
Sandra Müller verweist bei diesem Thema auf eine weitere Dimension.
Ich finde es komisch, dass man UKW abschaffen will, weil UKW eine der unkaputtbarsten, einfachsten Technologien ist, massenmedial zu arbeiten. Man muss sich das nur mal anschauen. Überall in Krisengebieten auf der Welt bricht alles zusammen. Es funktioniert kein Internet mehr. Es klappt nicht, eine Zeitung zu verbreiten, weil das distributionstechnisch total schwierig ist. Das krisensicherste Medium, das es überhaupt gibt, ist die Verbreitung eines Radioprogramms per UKW. Ich glaube, und klar klingt es jetzt absurd in einer Gesellschaft wie wir, wir glauben, wir leben in einer so ausdifferenzierten, gut funktionierten Gesellschaft. Wer braucht denn da ein Krisenmedium Radio? Ich halte das für eine große Illusion. Niemand ist gefeit davor, dass eine Gesellschaft auf ganz basale Kommunikationsverfahren zurückfällt. Und da klinge ich vielleicht ein bisschen paranoid oder krisenängstlich. Aber ich würde für solche Zwecke nie im Leben ein so gut funktionierendes und ausgebautes System wie UKW abbauen.
Eine Umstellung auf DAB ist auch aus Nachhaltigkeitsgründen umstritten. Laut dem Digitalisierungsbericht Audio 2019 besitzen 92% der Deutschen mindestens ein UKW-Gerät. Über 76 Millionen Geräte würden also unbrauchbar. Eine große Verschwendung von Ressourcen.
In der Diskussion um Medien, die drohen, von neuen Medien ersetzt zu werden, stößt man oft auf das sogenannte Riepelsche Gesetz. Wolfgang Riepel, ein deutscher Journalist, formulierte es 1913 in seinem Buch »Das Nachrichtenwesen des Altertums«. Die Grundaussage, Medien werden nicht von ihren Nachfolgern verdrängt, sondern lediglich verändert. Trifft diese Aussage über 100 Jahre später noch zu?
Das Riepelsche Gesetz gilt bestimmt für alle Medien, an die wir uns erinnern. Und die, die tatsächlich ersetzt worden sind, die erinnern wir uns einfach nicht mehr. Das macht es ein bisschen schwierig mit diesem Gesetz. Ich glaube nicht, dass das zu 100% zutrifft. Aber wenn ich das jetzt aufs Radio beziehe, dann würde ich sagen, oder auf das Verhältnis zwischen Radio und Internet, wobei ich es schwierig finde, das Internet als ein Medium zu betrachten, aber das nur nebenbei, würde ich sagen, ja, das Internet ist nicht in der Lage, Radio zu ersetzen. Das funktioniert nicht. Aber es bietet dem Radio ganz viele Möglichkeiten, zusätzliche Kanäle zu bespielen oder zusätzlichen Output zu generieren.
Auf diese Weise eröffnen sich den Hörern neue Zugänge zum Radio.
Zusätzlich bietet das Internet ganz viele Möglichkeiten der nichtlinearen Radionutzung, was ich super finde, was auch die Radionutzung insgesamt erhöht hat. Es bietet Möglichkeiten, individueller Radio zu hören. Es bietet Möglichkeiten, verschiedene Radiosender auf der globalen Ebene miteinander zu vergleichen und auszuwählen, eben nicht mehr aus den 5, 6 Sendern, die ich hier per UKW empfangen kann, sondern aus Hunderttausenden von Sendern, die ich bekommen kann.
Mit dem Internet entstanden neue Formen von Audioinhalten. Allen voran Podcasts. Sie sind in den letzten Jahren immer populärer geworden. Für das Radio liegen in dieser Entwicklung große Chancen.
Auch Daniela Remus beobachtet, wie sich ihre einstige Nische mittlerweile großer Beliebtheit erfreut.
Diese aufwendig produzierten Sachen, die in den 90ern lange in den Anstalten so ein ziemlich kritisch beäugtes Leben fristeten, weil alle gestöhnt haben und gesagt haben, oh, das ist so teuer, ach, das kostet so viel, wenn wir das alles so aufwendig produzieren und mit Sprechern und mit Atmo und mit Musik und so. Und diese Sachen stehen jetzt bei diesen Podcast-Abfragen immer ganz, ganz oben. Und ich habe auch von Kollegen gehört, dass die mir gesagt haben, wir haben dadurch ein viel besseres Standing und wir können jetzt dadurch viel länger eigentlich, als wir eine Zeit lang befürchteten, unsere aufwendig produzierten Sendungen weiter verfolgen.
Nicht nur professionelle Radiomacher können von der Digitalisierung profitieren. Im Prinzip können heute alle Radio machen oder etwas dazu beitragen, ganz unabhängig von Fachkenntnissen.
In seiner berühmten Radiorede sprach Bert Brecht 1932 davon, den Rundfunk vom Distributionsapparat zu einem Kommunikationsapparat zu machen und dabei den Hörer mit einzubeziehen. Die freie Radiobewegung in den 70er Jahren setzte diesen Gedanken fort. Jeder sollte Radio machen können, um zu Wort zu kommen und politisch aktiv zu werden. Ähnliche Ansätze findet man heute auch im Internet. User können sich ohne weiteres austauschen und ihre Meinung verkünden. Für Radiohörer bedeutet das, dass sie viel leichter mit Radiomachern in Kontakt treten und oftmals auch mitbestimmen können.
Das Ganze ist diskursiver geworden. Es ist nicht mehr eine reine Einbahnstraße, so Distribution, Massenmedien, sondern das wird vielfältiger. Und das ist spannend. Und das Internet ist in diesem Punkt ein sehr kollektives Medium, ein sehr auch demokratisches Medium, steht vielen zur Verfügung. Man braucht nicht große materielle Voraussetzungen, man kann das einfach bedienen. Und es trägt so ein bisschen dazu bei, eine Gesellschaft, eine Demokratie lebendiger werden zu lassen. Und ja, das ist auch ein Teil, was in dieser Entwicklung mit drin steckt. Das ist nicht zu unterschätzen bei allen Schattenseiten, die es natürlich auch in so einem Medienprozess gibt.
Da hinten, da sitzt gerade ein Mensch im Rollstuhl, der hier Praktikum macht und der verschiedene Behinderungen hat, aber eben total gut mit Computern umgehen kann. Und der wollte gern irgendwas mit Computern als Praktikum machen, weil er keine Lust mehr hatte, immer nur in der Behindertenwerkstatt zu arbeiten und nur mit anderen Menschen mit Behinderungen zusammen zu sein, sondern auch so ein bisschen in den ersten Arbeitsmarkt wollte. Für den haben wir jetzt so eine Maske gebaut, für unser Sendungsarchiv, und der hört jetzt quasi alte Sendungen von, ich glaube, er ist gerade im Oktober 2000 unterwegs an und schreibt Tags und schreibt auf, welche Sendung das war und so, und gibt das alles in die Maske ein und verbessert und erweitert dadurch halt unser Sendungsarchiv. Und das ist natürlich echte Niederschwelligkeit, ne, dass sowas dann möglich ist. Und das gilt halt nicht nur für Menschen mit Behinderungen, das gilt ganz besonders auch für Menschen, die vielleicht in ihrer Ausdrucksweise noch nicht so sind, wie sie gern wären oder sich da weiterentwickeln wollen. Das gilt für Menschen aus jeglichen Minderheiten, Menschen, die vielleicht nicht perfekt Deutsch können oder so. Für die alle macht es die Technik einfacher, die Sachen zu lernen und zu bedienen.
Doch noch ist meine eigentliche Frage nicht beantwortet. Wie könnte die Zukunft des Radios aussehen?
Sterben wird Radio nie. Das glaube ich nicht. Also es wird immer Leute geben. Also ich meine, es gibt ja auch Leute, die gehen noch in die Oper. Nichts, das ist meine feste Überzeugung, nichts, das mal eine gesellschaftliche Relevanz hatte, wird sterben. Aber es ist so, dass gewisse Sachen wird es sich nicht mehr lohnen, Radio zu produzieren, weil ich dann das nicht mehr monetarisieren kann.
Ich glaube, diese Annäherung, man muss gucken, wie man quasi das lineare Radioprogramm ergänzt, durch Möglichkeiten Einfluss zu nehmen. Entweder indem man Titel überspringt, indem man bestimmte Dinge aus der Linearität nimmt oder entfernen kann. Und dann eben in einem noch weiteren Schritt, dass man sich selber ein Radioprogramm zusammenstellen kann. Ich glaube, da ist noch wahnsinnig viel Spielerei drin. Nicht alle Sender werden sich alles leisten können, aber ich glaube, man muss so kleine Angebote und Zugeständnisse schon machen an die Hörer. Dieses nur klassisch lineares Radioprogramm weiterzumachen, wird schwierig.
In den USA gibt es bereits Apps wie Pandora, die ein individuelles Radioprogramm ermöglichen. Über einen Lerneffekt wird der Geschmack des Hörers immer zutreffender vorausgesagt. Das Programm merkt sich genau, welche Art von Songs beispielsweise übersprungen werden, und spielt diese dann nicht mehr.
Das Radio wird sich weiterentwickeln, das Radio wird auch diese Nischen nutzen und suchen. Das Smartphone wird eine größere Rolle spielen weiterhin. Denk mal, dass wir dann über Smartphone mehrheitlich gehört werden und nicht mehr über solche richtigen Radios, dass UKW irgendwann mal abgelöst wird, vielleicht durchs Internetstreaming, dass es vielleicht auch noch weitere Übertragungsmöglichkeiten gibt, die sich entwickeln. Und ich kann mir vorstellen, dass das in diese Richtung geht, dass das Radio Bestandteil des Smartphones sein wird, mittels App bedienbar sein wird und ich da mein Lieblingsprogramm weltweit empfangen kann und somit immer über meine Region, meine Heimat informiert werde und vor allem eben das Heimatliche. Ich glaube, dass das auch eine große Rolle im Radio spielt, dass die Sender vor allem sich hörermäßig durchsetzen werden und behaupten werden, die die eigene Heimat noch im Blick haben.
Aber noch viel krasser vielleicht, und das ist jetzt ja ein echter, neudeutsch sagt man immer Game Changer, diese ganzen Entwicklungen in Richtung Smart Speaker und Voice Control und Voice Synthese. Jetzt mal ganz platt zu Ende gedacht, niemand weiß, ob es so kommt, aber denkbar wäre es ja, also das Potenzial steckt ja da drin, so ein Smart Speaker, der, mit dem kann ich reden und ihm Befehle erteilen, aber der kann auch alles, was es als Text gibt, irgendwann selber als Audio ausgeben. Also eigentlich muss Alexa ja auch nicht mal warten, bis ein Radiomacher, der was von Audio versteht, ein Audio produziert, sondern die Alexa kann selber jeden Text vorlesen. Und klar, im Moment ist es noch so, dass diese synthetisierten Stimmen nicht so klingen wie ein Sprecher im Radio oder ein Reporter, der was erzählt. Da werden sie wahrscheinlich auch gar nicht ganz hinkommen. Aber eine Gesellschaft gewöhnt sich ja auch dran, dass ihr Inhalte auf eine bestimmte Art vermittelt werden. Auch da ändert sich die Ästhetik. Viele Leute stört das jetzt überhaupt nicht mehr, dass die Siri nicht klingt wie ein Mensch. Ja, egal. Es wird einen Teil der Menschen geben, die werden sagen, ich will immer schön was Ausproduziertes und ich will das große Audiokino und so. Na klar. Aber es wird auch Menschen geben, die sagen, ich brauche keine Nachrichtensendung vorgelesen von einem Sprecher bei einer Radiostation, sondern ich sage, Alexa, lies mir die spannendsten Nachrichten vor und die liest es halt in ihrer Computerstimme vor. An der Stelle ist dann Alexa eine Konkurrenz zum Radio, ein anderer vielleicht nicht.
Boah, ja, das ist echt ein Moment in Time, wo das besonders schwer zu sagen ist, glaube ich. Also auf der einen Seite ist es halt so ganz allgemein gesprochen, du hörst immer wieder und jetzt, wenn du Interviews mit Menschen darüber führst, hast du das wahrscheinlich auch schon gehört, dass das Radio das Medium der 1920er bis 1950er war. Ich weiß nicht, wie oft das Radio schon totgesagt wurde. Irgendwas, was angeblich seit 70 Jahren vorbei ist, ist noch ganz schön gut im Alltag der Menschen verwurzelt, habe ich so den Eindruck. Insofern, ich glaube das mit dem Totgesagten nicht. Ich glaube, dass ganz allgemein gesprochen, dass noch für eine ganze Weile die Zukunft des Radios die Gegenwart des Radios sein wird.
Ich bin am Ende meiner Reise angelangt. Die Frage nach der Zukunft des Radios lässt sich selbst von Radiomachern nicht so leicht beantworten, stelle ich fest. Und Prognosen müssen auch nicht immer zutreffen. Dennoch, fest steht, dass Radio, wie alle Medien, stets im Wandel ist und von neuen technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen beeinflusst wird. Damit verändern sich Konsum, Technik, Senderstrukturen und ganze Berufsbilder. Dem Ende geweiht ist das Radio jedoch noch nicht. Zu groß scheint der Zauber eines Begleiters im Alltag. Zu groß der Zauber des reinen Zuhörens.
Hörfunk und Digitalisierung. Ein Feature von Ines Marschand, gesprochen von Ines Marschand und Alexander Moskowitsch. Eine Produktion des Instituts für Medienwissenschaft in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Medienkompetenz der Universität Tübingen 2020. Hier bei Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle.
Mikroeuropa.
Mikroeuropa.
Your hair sway loose and red. You were running and your coat was too big. Bloody Mary was going to my head. With the help of coffee and a cig. And you and the morning sun, like needles right through my brain. A little painful, but fun. Maybe I will see you again. Oh, maybe I will see you again. Shadow on a white wall, greasy head and poorly clad. I waved my little sparkle in vain. maybe I won't see you again. Oh, maybe I will see you again. Tomato, vodka, ice, salt and pepper, tobacco, sugar, beans. You, bird sounds. Rain on a Spanish plane.
Damit wären wir am Ende unserer Sendung über die Digitalisierung des Hörfunks angelangt. Wenn ihr mehr über den Tübinger Campusfunk Mikroeuropa erfahren wollt, dann schaut auf unserer Homepage vorbei unter www.mikro-europa.de. Am Mikrofon war Ulrich Hägele, macht's gut und bis bald.